Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon. Und Kinderspiel des Jahres hier live aus Berlin. Wir haben volles Haus. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben super viel internationales Publikum, aber auch viele Blogger, YouTuber, Presse aus Deutschland und der ganzen Welt. Alle sind da. Tatsächlich Rekord. So voll war die Veranstaltung noch nie.
Es ist großartig. Und endlich ist mal Berlin die Hauptstadt der Spiele.
Deswegen kannst du den... So, ich halte dir dann das Mikro dahin. Du machst den jetzt mal auf, du ziehst den Zettel raus und liest vor, was draufsteht. Aber vorher sage ich noch an, das Kinderspiel des Jahres 2025 ist...
Das Kennerspiel des Jahres 2025 ist...
Endeavor!
Damals war es ja Bundesministerin Antje Huber, die den Umschlag geöffnet hat oder es verlesen hat. Heute bist du mal dran. Das Spiel des Jahres 2025 ist...
Ja!
Hallo Stefan.
Hallo Simon, da sind wir. Live und noch voller Energie.
Geht so.
Nee, das stimmt.
Ich habe wirklich gar keine Energie mehr, Stefan. Und das ist eine Podcast-Folge, die es so wahrscheinlich nur einmal im Jahr geben wird.
Vielleicht auf das Spiel nochmal.
Meinst du, da sind wir auch so hinüber? Ja, könnte sein.
Ja, doch.
Könnte
doch,
so sein,
doch,
ja. Doch, am Sonntag. Aber da werden wir uns vielleicht ja dann nicht live bei der Aufnahme treffen. Wir haben auf jeden Fall einen wunderschönen Ausblick in ein... durchaus pinkes Hotelzimmer mit toller Lichtinstallation.
Da musste ich drin schlafen.
Ja, was heißt musste?
Ja.
Du durftest drin schlafen, das sieht doch hervorragend aus.
Wir sind im NH Music Hotel oder so.
Echt?
Ja, es hat irgendwas mit Musik zu tun.
Ja, der Fahrstuhl
war im Aufzug viel zu laute Musik.
Der Fahrstuhl war extrem laut.
Ja.
Ja, ist schon mal unsere erste kritische Auseinandersetzung mit diesem Wochenende. Nein, wir sind noch in Berlin zur Brettspielverleih oder zum Spiel des Jahres
2025. Wir wurden eingeladen. Es fand vorher der Tag der Brettspielkritik statt. Und das ist auch vom Verein organisiert, vom Spiel des Jahres Verein. Es wären alle möglichen Content Creator eingeladen. Und wir eben auch.
Wir auch.
Und man trifft
Vielen
sich,
Dank.
Redet ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Podcast. Da haben wir uns jetzt gedacht, das interessiert euch wahrscheinlich weniger.
Aber wir haben es intern in der Kritikerszene vehement besprochen. Und wir gehen trotzdem, wir gehen mit neuen Erkenntnissen hier raus, aber wir wollen uns natürlich heute vor allem auf die Preisverleihung beziehen. Ehrlich gesagt, weil wir auch, ja... natürlich den Preis erstmal honorieren wollen. Es war eine spannende Auszeichnung. Es war auch meine erste Spieleauszeichnung,
live,
die es gab.
Live.
Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist das jetzt relevant für unsere Zuhörerschaft? Ich habe keine Ahnung. Sagt es uns. Ihr müsst es ja nicht hören. Wir haben auch keine Alternative.
Wir haben jetzt ja schon zweimal über das Spiel des Jahres gesprochen. Einmal zuletzt ja auch mit dem Jurymitglied Nico, der auch heute hier war, ganz ultra nach wie vor super sympathischer Typ. Viele sympathische Leute generell
getroffen. Unfassbar schön, ja.
Ich sage mal so, das ist ja auch das letzte Mal, dass wir jetzt über dieses Jahr wahrscheinlich über das Spiel des Jahres sprechen werden.
Ihr werdet es natürlich geflutet bekommen. Ihr werdet überall was darüber hören, aber vielleicht Werdet ihr, also wir versuchen es zumindest so zu machen, wie es vielleicht niemand anders tut. Keine Ahnung, ich habe eben...
ja, aber hallo.
Ich fand das total schön, mal eine Preisverleihung mitzubekommen, ohne dass man alleine vor einem Bildschirm sitzt und ich sag mal relativ, also mit Emotionen zwar, aber jetzt nicht mitfiebernd Preisen entgegensehend, während wir eben ja live im Publikum mit vielen Leuten saßen, auch vielen aus der Szene und wir alle auch gemeinsam für einen gewissen Titel mitgefiebert haben für das Spiel des Jahres, was es letztendlich auch geworden ist, Bombbusters, wo sich jeder vorher auch schon sicher oder jeder gehofft hat und wir haben alle gemeinsam mitgefiebert und es war nochmal was anderes, als es zu Hause zu sehen, muss man schon sagen.
Muss man sagen und ich glaube, man kann auch jetzt wirklich nochmal so ein bisschen erahnen, auch die finanzielle Bedeutung des Preises.
Absolut.
Hätte ich so gesagt, wenn du so in die Reaktionen guckst, weil das siehst du in den Kameras nicht, aber sowohl beim Kinderspiel des Jahres als auch beim Endeavor-Titel, wo ja, ich glaube, der Frosted Games Gründer vor uns saß auch, nur wo dann wirklich auch alle hinkamen und ihm nochmal gratuliert haben, wo er auch
schön.
Wo man schon merkt, das steckt auch etwas dahinter. Also wo auch den Leuten wirklich, wo sie sich richtig freuen, dass sie diesen Preis gewinnen und nicht nur die vorne auf der Bühne zu sehen sind, sondern eben auch die dann dahinter stehen.
Man hat aber auch zu jedem Zeitpunkt die Wertschätzung gespürt. Na, also das hat man meist natürlich nicht, wenn man das...
Von wem? Für was?
Von allen gegenüber diesen Spielen. Also
außer
wenn
bei
ich,
Flip 7.
Ja, ich finde bei Flip 7
Kosmos-Mitarbeiter geklatscht.
Ich tatsächlich habe bei Flip 7 nicht so viel geklatscht, das kann man jetzt...
Ja doch schon, aber ich glaube, das war primär die Kosmos-Vertreter.
Ja, tatsächlich fand ich es aber auch, also ich fand es teilweise sogar sehr rührend. Also ich fand, gerade im Kinderspielbereich fand ich es sehr, sehr interessant, auch wie die Reaktionen da waren, wie man versucht hat, das aufzuziehen. Ich fand es aber auch super inspirierend generell, wie Emotionen auch durch solche Preise überhaupt auch geweckt werden können. Natürlich hängt da was Finanzielles hinter, es ist natürlich aber auch eine Wertschätzung. Ne? Und auch Bombbusters und das gesamte Team, wenn das dann auf die Bühne kam und er auch nochmal seiner Frau dankt und so. Ich habe gemerkt, okay, das ist ja sowas Typisches bei Preisverleihungen, wo man sagt, okay, ja, dann das sind so Sachen, so Checklist, okay, das hat man dann gesehen und so. Aber ich finde, wenn man live dabei ist, ist es nochmal was anderes, weil man diese Echtheit spürt, dass sich da jemand gerade super freut. Und diese Wertschätzung auch anderen Menschen gegenüber, und das fand ich ganz besonders toll, dass man auch den IllustratorInnen das irgendwie wertschätzend heute gegenübergebracht hat, dass man sagt, ja, das ist natürlich der Preis, den das Spiel bekommt, aber ohne dieses Team wäre es nicht möglich gewesen. Und irgendwie war das so ein schöner Moment.
Ja, definitiv. Noch kurz, ne? Kinderspiel
des Jahres. Ihr merkt, wir sind wirklich lange auf dem Bein, weil uns steckt auch... Also wir
Top die Torte, Wolfgang die Torte. Barsch, ist sein zweites Mal, ne?
Sein erstes Mal ist er...
Also Sieg meinte ich
ja,
jetzt.
Ja, sein erster Sieg.
Ist sein zweiter Sieg doch, oder? Ist die Quacksalber von Quedlinburg?
Die Quacksalber, ja, ist aber im Kinderspielbereich.
Im Kinderspiel.
Genau, er war scheinbar das vierte Mal nominiert im Kinderspiel.
Genau, er hatte ja alle seine anderen Titel immer als...
Quacks und Kona Quedlinburg.
Die guten als nochmals Junior-Version.
Da kann man auch noch die Scherze auf der Frage, ob jetzt für Top die Torte auch dann das Expertenspiel kommt.
Als Senior-Titel, genau.
Ja, ich fand die Aufbereitung, wie sie es gemacht haben, die Kinderspiele mir jetzt nochmal vorzustellen, fand ich sehr spannend, weil ich dadurch jetzt schon irgendwie nochmal Lust habe, die auch auszuprobieren und ich da auch bisher auch immer der Expertise in dem Bereich sehr vertraut habe, weil ich da nicht drin bin.
Generell sehr professionelle Veranstaltung, ne? Zumindest der Teil der Verleihung, über den anderen reden wir nicht, aber ne, das ist schon sehr gut organisiert gewesen und würde auch sagen, das hat man wahrscheinlich auch draußen mitverfolgen können, sehr gut moderiert, hätte ich zumindest, der Manu Fritsche ist da ja...
Alle haben es super gemacht.
Guter Profi generell, ja.
Alle haben es super gemacht, auch die Maren Hoffmann, super. Ich muss jetzt nicht alle nennen, es waren wirklich alle, es war super, es war auch wirklich mit diesen riesen Boxen, vielleicht habt ihr es gesehen, diese riesen Boxen, die da reingetragen wurden, die hätte ich am liebsten irgendwie mit nach Hause genommen. ich fand, also lass uns nochmal ruhig über die Spiele sprechen, Top die Torte, Kinderspiel des Jahres gewonnen, Endeavor, völlig überraschend.
Bei Kinderspielen sind wir beide raus mittlerweile, ne? Da habe ich auch...
Naja, was heißt mittlerweile? Ich werde sie auf der Arbeit schon einsetzen.
Okay, ja gut, dann bin ich gespannt. Ich habe auch kurz überlegt, ich stand die ganze Zeit, auch wegen dem Video, was du gerade erwähnt hast, ob ich Top die Torte nochmal mitnehmen soll für die Kids. Mhm. Fahren jetzt in Urlaub.
Und das fand ich wiederum spannend, dass der...
Ich glaube, es ist zu leicht für mittlerweile.
Ja, aber das Schöne ist, man bekommt so viele Eindrücke von so vielen Spielen, die man vielleicht auch nicht hat, weil ich habe danach auch gefragt, und habt ihr jetzt irgendwie Eindrücke von Top die Torte? Ist das wirklich so gut und so? Und man hat dann direkt auch von unserer Kritikerszene Eindrücke bekommen, die man jetzt vielleicht nicht mitbekommen hat, weil auch wir können natürlich nicht alles konsumieren und das fand ich total spannend. Aber
ja, was heißt das denn jetzt? Kaufen wir das oder nicht?
Ich werde mir die Sachen nochmal angucken, ja.
Oh, okay. Okay, ein klares Ja.
Also, wie ich sagte, ich glaube, wir sind nicht, man sagt ja immer, wir sind nicht die Zielgruppe für den Spiel des Jahrespreis, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Ich würde aber
Wer
sagen,
sagt
beim,
das denn?
Ja, viele Leute bestimmt.
Okay, da können wir jetzt ja vielleicht direkt in die ersten interessanten Themen eintauchen.
Ja, ich würde aber trotzdem nochmal das Kinderspiel rausnehmen, weil da bin ich überhaupt, also ich bin ja ein sehr informierter Mensch, wenn es auch um außergewöhnliche Brettspiele und so geht, aber im Kinderspielbereich warte ich eigentlich tatsächlich, bis die Jury Spiele auszeichnet. Ja. Und guck mir dann, was kann ich dafür für die Arbeit benutzen? Und da vertraue ich auch auf die Pädagogik. Und ich fand, das kam auch sehr gut durch, wie schön sie das auch aufgezogen haben. Und deshalb werde ich mir die Titel auf jeden Fall mal anschauen, ob wir jetzt hier im Podcast drüber sprechen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde super, dass es diesen Preis gibt, weil er auch honoriert, dass sich Leute mit dem Thema auseinandersetzen. Auch wie kann ich Kindern etwas beibringen? Und das hat man in diesem Jahrgang, glaube ich, ganz gut gemerkt, dass jedes Spiel irgendwie was hatte in dem Bereich, gerade bei Top die Torte oder auch bei den anderen Titeln. Ne, bei Top die Torte war es, glaube ich, diese Abschätzung von Größen und so, wo man merkt, okay, das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und das zu würdigen, und das finde ich schön. Ja.
Ja, passt. Kleine Anekdote. Gestern zufällig haben wir uns ein Uber geteilt, so auf dem Weg zur Veranstaltung, und man sagt so, und was machst du so? Ja, ich bin Autorin, sagte eine der Personen, die mitfuhr. Ich so, ja, für welches Spiel? Und dann Funkelschatz war das die.
Ach nee, schön.
Oh, müsste jetzt nach Lena Burkhardt, glaube ich. Lena Burkhardt, mit dem Vater zusammen. Der Simon guckt gerade nach.
Ja.
Und da konnte ich natürlich sofort sagen, eins der besten Kinderspiele überhaupt.
Ja,
also
schön.
Die haben so, das hat also auch vier nochmal, ich glaube, wir haben es in unserer Folge über die Kinderspiele erwähnt, aber das ist wirklich ganz, also gerade so in dieser Region 4 bis 7, 4 bis 8 hätte ich so gesagt, immer eins der ersten richtig, richtig guten Kinderspiele.
Absolut. Ich fand das auch, also ich glaube, also mein Moment war von der Preisverleihung tatsächlich auch hinter den Kulissen, weil unser Friend of the Show, Christian Kudal, den wir ja für Agent Avenue und auch für Mindbug unfassbar schätzen, für seine Kreativität, für seine Innovation als Autor, auch wenn wir bei Final Titan jetzt nicht unbedingt, oder ich bei Final Titan jetzt nicht unbedingt den Eindruck hatte, dass das ein Spiel für mich ist, schätze ich ihn als Mensch auch sehr, weil er zuhört und weil er
ultra sympathisch. Ganz sympathisch. Also ich muss ja sagen, ja. Du kannst ihn ja schon besser, aber wir standen wirklich gerade richtig, richtig lange.
Sehr lange.
Und man kriegt ja immer so ein Gefühl, ne, wie, also wir hatten ja auch das Gegenbeispiel oder irgendwelche Namen zu nennen, wo man weniger Wertschätzung bekommt. Und das war. Wo man wirklich das Gefühl hat, der interessiert sich für einen.
Absolut.
Spricht hervorragendes Deutsch. Ja, ich wollte die ganze Zeit auf Englisch mit ihm sprechen, damit er sich
immer
nicht
noch
bemühen
in
muss.
Skandinavien, ja.
Und auch da kommt ja, wir dürfen, glaube ich, nichts verraten, aber da kommen ja wirklich auch einige neue Titel von ihm.
Ja, da waren wirklich jetzt auch Informationen, die mich gerührt haben. Ne? Also wenn mir jemand sagt, der jetzt gerade mit 2 Spielen, oder er hat jetzt 3 Spiele gemacht und er sagt, er konnte sich jetzt selbstständig machen und er kann jetzt Vollzeit Spiele entwickeln, dann macht mich das unfassbar glücklich, weil ich die Hoffnung habe, dass das vielen Leuten vielleicht so geht und auch vielleicht, je größer diese Szene wird, auch noch mehr Leuten so gehen wird, die Kreativität so gewertschätzt wird, dass man das hauptberuflich machen kann. Und er hat es absolut verdient in meinen Augen, weil er das auf einem absolut krassen Niveau. Ich fand es ein bisschen schade, dass seine Frau nicht dabei war. Das hatte aber ja die Gründe, dass auch ja sie hier in Berlin auch durchaus Urlaub gemacht haben und das verbunden haben. Auch Laura Kruder sei hier nochmal absolut erwähnt. Ich finde das auch total schön, diesen Gedanken hinter Agent Avenue, dass man sich als Ehepaar oder Paar dahinsetzt und ein Spieldesign zusammen und sagt, ey, okay, du magst nicht dieses Mindbug, dieses Konfrontative, er sagte ja auch, der Spielgeschmack geht da schon eher auseinander, sich dann hinzusetzen und zu sagen, lass uns doch mal ein Spiel zusammen machen, was dir auch gefällt. Und er sagt ja auch, er spielt Agent Avenue auch immer noch gerne selber. Und das finde ich einfach, ich weiß nicht, das bewegt mich tatsächlich. Ja,
so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ja, mich schon.
Ich freue mich für den Erfolg und ich bin mal gespannt. Ich habe immer direkt Angst, wenn jemand sagt, dürfen wir sagen, wie viele Titel er macht?
Das hat weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen,
es waren einige, ja.
Ich freue mich.
Aber es war schon in der Größenordnung, wo ich gesagt habe, oh, hoffentlich leidet die Qualität nicht darunter.
Der nächste Titel kommt, ja, ich weiß, dass dieses Jahr auch Telekom, wo er ja schon länger wieder dran arbeitet, also es ist ja immer so ein Delay. Ne? Ja. Also der arbeitet ja schon seit mehreren Jahren sehr intensiv an Spielen. Und es kommt jetzt dieses Jahr, er sagte, vielleicht zur Berlin-Con schaffen sie es. Bei Ravensburger ist es auch schon angekündigt, sein neues Spiel. Und ich freue mich da immens. Ich habe leider kein Internet, deshalb kann ich auch hier kein Checking betreiben, aber es ist okay.
Es kommt auf jeden Fall ein neues Spiel.
Es kommt ein neues Spiel. Es sieht, also als er mir jetzt das Artwork gezeigt hat, war ich auch total hin und weg. Also das Cover sieht unfassbar schön aus. Und das werden wir natürlich besprechen. Und ich finde das sehr schön und ja, war auf jeden Fall ein cooler Moment. Neben den ganzen anderen Leuten, mit denen man einfach in ein konstruktives Gespräch gekommen ist, natürlich, die in einem ganz anderen Medium arbeiten, ob es jetzt Zeitung ist, ob es Instagram ist, ob es Videos sind, finde ich das immer sehr bereichernd, da auch mal eine Sicht zu hören, die man vielleicht ja selber gar nicht wahrnimmt, weil man vielleicht auch die Medien überhaupt gar nicht konsumiert. Ja.
Ja. Genau, interessant, aber ich glaube, lass uns mal ein bisschen zum Spiel des Jahres abbiegen. Und du hattest ja gerade schon gesagt, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, dass man hört ab und zu dieses Spiel des Jahres ist gar nicht für uns gemacht. Hm. Und wir sind nicht die Zielgruppe. Und das haben wir ja auch das ein oder andere Mal vielleicht heute an diesem Wochenende gehört, wo ich immer sagen würde, ne, dieses Spiel ist nicht für euch, so, oder man ist nicht die Zielgruppe, das ist,
würde ich sagen, gerade nicht die Hauptzielgruppe,
aber trotzdem, das ist ja totaler Quatsch. Also es ist ja gerade in unserer beiden Fälle und ich
in
würde uns, jetzt...
Genau, das ist wichtig zu sagen.
Ich würde ja aber auch noch ein bisschen weitergehen, immer, also das, auch die Leute, die wir auch getroffen haben, das hört sich für mich immer so ein bisschen nach so einem Totschlagargument an, nach dem Motto, ja, bitte üb keine Kritik, weil du bist, sorry, du darfst gar nicht, weil du kannst nicht sagen, dass das Spiel hier nicht hingehört, im Fall von Flip Seven, sagen wir es jetzt.
Hat ja nicht gewonnen.
Hat nicht gewonnen, das ist richtig.
Ich glaube, das ist
hätte
aber
auch gar nicht da auf der Liste stehen.
Aber es ist gar nicht so aktiv, ich glaube, es wird auch nicht ganz so aktiv geäußert, aber es ist so etwas,
ich finde, doch, das wird schon, es wird literally in dem Satz auch gesagt.
Okay. Ja, vielleicht habe ich da nicht aufgepasst.
Ja. Jetzt nicht bei der Vorstellung heute, ne, sondern aber in den Tagen jetzt davor.
Also ich glaube, dass das total wichtig ist und das nehme ich auch mit aus den reflexiven Gesprächen, dass wir durchaus auch selbstbewusst sagen können, wir wissen selber ganz genau, was wir für eine Zielgruppe sind.
Genau.
Also ich finde Bombasters geil.
Finde ich auch.
Aber das ist super geil, dass es gewonnen hat.
Also,
lass doch mal.
Ich habe vorhin, als wir da saßen im Publikum, da habe ich mir gedacht, wie wäre das denn jetzt, wenn ein Bombasters gewinnt und ein Faraway? Dann hätte ich ja gesagt, dann hätten wir zum ersten Mal ein Spiel gehabt, wo das Spiel des Jahres deutlich weniger gespielt wird, weil es viel komplexer ist als das Kennerspiel des Jahres und doch schwieriger ist. Für mich ist Bombasters nach wie vor ein Kennerspiel. Das gehört, sehe ich einfach nicht. Tolles Spiel, hat's also von denen, die nominiert waren, habe ich jetzt auch im Endeffekt auch happy, Bombasters, Endeavor passt, Haken dran. Aber nichtsdestotrotz, ich habe nochmal das versucht, auch zu Hause zu spielen. Ich sehe das einfach nicht als Spiel des Jahres. Ich meine ja auch, wir hatten mit Nico, glaube ich, kurz drüber gesprochen.
Ja, haben
der
wir auch.
Harald Schrappers hat es, glaube ich, in dem Interview mit dem Hunter gesagt, wenn ich mich nicht irre, wenn doch, irgendwo war es gesagt, dass du das Spiel ja auch an der Theke, Familie und an der Theke war, glaube ich, der oder in der Kneipe, eins von beiden. Das sehe ich bei Bombas, das ist einfach nicht. Tolles Spiel,
Spiel
des Jahres.
Ja, ich bin da ja mittlerweile anderer Meinung. Ich fand, das war ein sehr bereichernder Satz von Dennis an der Stelle, der eben gesagt hat, na und? Und da bin ich tatsächlich auch anderer Meinung als du, dass ich auch sage, ja, er sagte ja und, was ist jetzt dann so schlimm?
Was war Schlimme da? Genau, das war
Und ich stimme ihm zu, da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Wenn Leute jetzt ein Spiel des Jahres kaufen und ein Bombasters, dann glaube ich nicht, dass da mehr Leute enttäuscht sind, als wenn sie ein Flip 7 bekommen hätten.
Da, wo er übrigens, also jetzt vermischen wir gerade kurz die Themen, also da, wo Dennis nach und gesagt hatte, war, dass ich nach wie vor nochmal die Kritik vorhin, als wir beisammen standen, geäußert habe, dass die gleiche wie mit
die aus, Range aus ist dem zu groß, letzten, hat sie gesagt.
Genau, ich sage, wenn ich es geht um Brand, es geht um eine Marke. Wenn ich die Spiel des Jahres ist eine Marke. Wenn ich einen Porsche kaufe, weiß ich, was ich kriege. Ne? Apple, Coca-Cola, das ist alles, das ist relativ klar definiert, die bekannten Brands, was kriege ich da? Und beim Spiel des Jahres und beim Kennerspiel des Jahres ist das, gibt es diese richtungsweisenden Elemente nicht. Und daher glaube ich, dass es für den, also auf die Frage, na und, ne, also die besten Beispiele sind hier immer dann Dune und Dune Imperium, Wasserkraft, welches da im Kennerspielpreis gar nichts zu suchen haben. Und Nico hat es ja quasi auch bestätigt beim letzten Mal, dass das ja, dass sie da eigentlich kein Konzept oder keine Leitplanken für haben. Und nach dem Motto, ja, na und, brauchen wir auch nicht. Und da sage ich halt, also wäre meine Kritik, Doch, solltet ihr schon haben, weil es wäre besser für den Preis.
Ja, und wie gesagt, ich gehe da halt mit Dennis und sage, na und? Also mir ist das, also ich sehe es dann auch aus der Sicht der VerbraucherInnen, die auch dieses Spiel dann kaufen. Und
ja, ich auch, weil das ist ja genau das Problem.
Ich glaube, dass Bombasters sehr gut bei Familien funktioniert. Das ist meine These. Ich habe es ja nicht in Familie gespielt, ich habe es nur mit meinem besten Freund und meiner Freundin zusammen gespielt. Aber das, ich weiß, dass ich es auf der Messe in einer Konstellation gespielt habe, wo auch ein Kind dabei war und es super funktioniert hat. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, was viele Leute vom Hobby überzeugen kann. Nochmal eine ganz neue Sicht auf die Marke Spiel an sich, also ein Brettspiel, was ein Brettspiel machen kann, tut, weil es eben ein das einzige Deduktionsspiel ist, was auf diesem Niveau stattfindet. Und was einfach jedem, den wir kennen, Spaß macht. Und da ist es mir, eben mir persönlich, ich finde es jetzt sogar ganz, also je länger ich drüber nachdenke, finde ich es geil, dass das Spiel des Jahres geworden ist. Weil ich denke, jetzt erreicht sogar noch mehr Leute. Und man darf den Leuten vielleicht auch das zumuten, diese Länge. Und da haben wir ja im Vorfeld auch drüber gesprochen. Moment, wir haben darüber im Vorfeld gesprochen. Flip 7 Kritik, wenn das gewinnt, ist das jetzt der neue Standard, dass wir Leuten nur solche Regellängen zumuten, dass wir sagen, eigentlich können wir es beim Spielen dir erklären, wie es funktioniert und die Entscheidungen sind marginal. Es ist eine Art Beschäftigungstherapie. Das sind Begriffe, die auch durchaus gefallen sind. Und ich sehe Bombasters jetzt als positives Beispiel, dass die Jury sagt, wir dürfen ruhig auch ein Spiel des Jahres jemanden zumuten, mit diesen Regeln, die Regeln sind super geschrieben, du hast einen super leichten Einstieg. Ja, es hat Spieltiefe und ja, das ist auch kein leichtes Spiel, gerade wenn man mit Deduktion vielleicht nicht so viel am Hut hat. Aber das ist etwas, das mute ich den Menschen zu und das finde ich tatsächlich einen guten Step. Ich verstehe deine Kritik mit der Brand,
genau.
Aber ich sehe es da, bei der Brand sehe ich so wie Dennis und sage, egal.
Das Entscheidende ist ja, du hast jetzt diese beiden Produkte nebeneinander im Regal stehen und die haben beide das gleiche Label. Ein Flip 7 und ein Bombasters. Und da ist, der Gap könnte nicht größer sein. Ein Bombasters wird auch nachher relativ komplex. Ja, also da reicht, und dann ist ja auch die Frage, ja, okay, dann ist das für die Familie da zu Ende, kann ich 10-mal Mission Nummer 10 spielen, ja. Weil ich sag schon, dass das eben anspruchsvoller ist. Und hey, es ist es jetzt ja auch geworden. Und es ist ja auch ein tolles Spiel. Also das sagt ja, geht ja keiner hin und sagt, das ist nicht. Nur ich finde so diese Logik, ja, ist ein tolles Spiel und jetzt erreicht es mehr. Das ist ja kein Argument. Ne? Dann kann ja auch ein Dune Imperium das Spiel des Jahres werden.
Ja, das
werden,
war ja
ne? Dann
auch das Argument von, ja, mehr, ja, Dune Imperium vielleicht nicht. Aber ich sag mal so, gegen Flip 7 sieht auch ein Castle-Combo regeltechnisch.
Ja, ich meine halt die Range, ich meine halt die Gap.
Ja, aber ne? Flip 7 setzt die Range ja nach ganz unten. Das ist das Ding.
Ja, genau.
Aber Bombusters wäre letztes Jahr
ja,
eher...
Ja, und Bombusters setzt die halt ganz nach oben. Ne? Also du hast quasi
ja, jetzt aber Sky Team war doch ähnlich wie Bombusters.
Nein.
Doch.
Nein, also Sky Team kannst du vor allem ja auch viel länger noch so spielen. Also ja, by the way, also finde ich auch
Sky Team hat ultraschwere Level hinten raus, genauso wie Bombusters nachher auch.
Genau, aber ich glaube, ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Sky Team Fan, dafür fällt mir das jetzt gerade ein bisschen schwierig, das als Beispiel quasi zu nehmen.
Ja, aber von der Komplexität kannst du es ja beurteilen.
Ja, genau, aber mir geht's ja wirklich erstmal nur um Bombusters, Deduktionsspiel schon schwierig. By the way, wir saßen auch beide, du hast selber noch gesagt, dass du es auch eher als Kennerspiel.
Ich sehe das auch eher. Pass auf, ich stehe da auch hinter und sag auch für mich ist das auch eher ein Kennerspiel. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt relevant finde, dass es jetzt im Spiel des Jahres eingeordnet ist. Da habe ich, wie gesagt, Dennis Meinung und sage, es ist doch eigentlich egal. Hauptsache Leute freuen sich dran und habe da jetzt auch so den Blick drauf.
Nachdem, also ist jetzt natürlich, also ich schlafe deshalb heute Abend nicht schlecht, ne, weil das Spiel des Jahres geworden ist.
Kann nicht schlafen
heute,
ja.
Darum geht's ja nicht. Also für mich finde ja den Spiel des Jahres nach wie vor ganz tolle Geschichte, aber ich glaube, also und nach wie vor, es wurde bestätigt von den Jurymitgliedern, dass sie da keine wirkliches Konzept haben in Form von was ist jetzt das Spiel des Jahres und
wo
was ist das
Kennerspiel?
Wo ist die Grenze? Was ist da? Und es wäre schon ein Faraway und
aber
als
wo, aber ist ja auch die Frage, wie machst du objektive Grenzen?
Ja genau, ich glaube, das ist super schwer. Moment, aber zumindest mal irgendwelche. Und ich nenne mein Standardbeispiel, das ist Wasserkraft als Kennerspiel.
Ja, das gut, das ist
also und das hab ich da und ich glaube halt, dass die Jury und das Team daran gut täte, das einfach weiter zu verfeinern und daran zu arbeiten, weil sie haben ja gute Prozesse.
Oder es offener zu kommunizieren. Also gerade
oder das, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, sie sagen ja einfach, nee,
sie sagen es auch.
Die sagen auch, ja, ist uns egal. Also, ne, ja und? Und da
Dennis,
hätte ich halt
das sagen
gesagt,
wir.
Oder genau. Ja, aber das ist so der Teil, wo ich glaube, dass da noch einfach Optimierungspotenzial ist und gibt noch einen anderen Punkt, glaube ich, wo sie sich helfen können, aber das ist erstmal auf jeden Fall Bombast, das Spiel des Jahres.
Da brauchen wir nichts drüber sagen, ne? Also wir haben
ganz sympathischer Designer, ja. Ne? Also auch als hat ohne dass man ihn jetzt Japaner verstanden hat, wirkte auch hat man sich mit
Übersetzer
für ihn
war
gefreut,
mit dabei, muss man
mit
dazu
Übersetzer
sagen.
War mit dabei, aber ja, ne? Also
man hat aber ich finde man hat in seinem Gesicht gesehen, was das für ihn ausmacht. Also ich finde, das war irgendwie, das war schön und ein lustiger Moment muss ich noch von der Verleihung erzählen, weil es war ja auch Krakel-Orakel nominiert und da waren ja die 7 Bazis hießen sie, glaube ich. Ne? Also,
du, das ist deine Story
jetzt. Nicht,
das wird deine
jetzt
lustige sein. Geschichte.
Das, so heißen die Autoren von Krakel-Orakel.
Ja,
ja. 7 Bazis hießen sie so?
Ja,
mach du mal Fake-Check. Und ich fand das ganz nett, weil die Tochter von einem der Autoren war hinter uns und hat die ganze Zeit, also sie war wirklich sehr klein und die hat die ganze Zeit Papa, Papa gerufen, während der Papa gerade vorne irgendwie auf die Bühne gekommen ist. Und dann hat die Tochter jemand zur Seite genommen und hatte einen Bildschirm und darauf den Stream laufen. Und da war dann der Papa zu sehen und dann war sie auch beruhigt. Das war irgendwie so ein schöner Moment, wo man merkt, ey, da hängt ganz viel dran natürlich an Spielen und man kriegt das gar nicht alles mit, aber man muss es auch nicht immer mitkriegen. Ich finde, das ist auch etwas, was ich heute Morgen auch nochmal mitgenommen habe. Es ist auch manchmal gut, eine gesunde Distanz zu haben zwischen dem Spiel und denjenigen, die es erschaffen haben, um keine Emotionalität dazu haben. Ja, auch wenn wir jetzt bei Christian Kuder, bin ich biased im Sinne von meiner Erwartungshaltung ist immens hoch. Das heißt nicht, dass ich ein Spiel immer abfeiern werde, aber ich habe eine andere Erwartungshaltung,
ja,
genauso wie
ja
beim Sam Phillips, ne?
Final Titan ist ja jetzt auch nicht deins, hast du gesagt.
Ja.
Ich muss es immer noch spielen.
Der Prototyp ist ja auch Print and Play noch verfügbar. Hier sei es nochmal erwähnt.
Ja, okay. Aber Krackelorakel übrigens finde ich auch einen sehr schönen Titel, fand ich auch eine gute Wahl.
Ich weiß nicht, kam das immer durch, dass wir da unterschiedlicher Meinung waren?
Ja, du magst das nicht so gerne.
Nee. Also bei Krackelorakel finde ich das, es gibt ja immer so die Kritik, ja, ihr habt das nicht mit der Zielgruppe gespielt oder was weiß ich, ich störe mich da sehr, sehr stark dran. Weil Flip 7 habe ich ja bekanntlich mit Leuten gespielt, die genau die Zielgruppe eigentlich sind. Gut, ist natürlich die Frage, wie, mit wie vielen Sommer spielt, ist auch egal. Aber da hat es nicht funktioniert. Bei Krakelorakel hingegen hatten alle am Tisch immens Spaß. Und ich hatte auch Spaß, aber ich habe nachher mich reflektierend damit kritisch auseinandergesetzt.
Oh Gott, das hört sich gefährlich an.
Nee, aber ich hab während des Spielens Spaß gehabt und habe am Ende gedacht, irgendwie hat mich was blockiert, was war es denn? Und diesen Prozess, den haben natürlich nicht alle gehabt am Tisch. Und meine Tante und alle an dem, also meine ganze Family hatte großen Spaß. Ich habe ja im Podcast erzählt, dass ja dann plötzlich Leute kamen, die gesagt haben, was macht ihr denn da, ne, im Hotel? Und da dazugeguckt hatten. Aber ich finde bei Flip 7 immer, bei Krakelorakel immer noch schade, dass die, also ich finde den kreativen Prozess, ich finde es super innovativ, ich finde es schön, was danach herauskommt, man schafft irgendwas und andere erkennen was, du da malst mit irgendein paar Linien, ich finde das super, aber der Wertungsmechanismus, habe ich auch schon gesagt, als der Nico da war, den finde ich nix. Ne, das, man ist überhaupt nicht invested, man gerade wenn man zu acht spielt, ist es so, wenn du am Anfang dran bist, suchst du dir das Leichteste raus, danach sind die anderen dran, du bist überhaupt nicht mehr involviert, groß, du sitzt einfach nur daneben und das finde ich ein Mechanismus, der mir das Spiel tatsächlich ein bisschen, der bei mir das Spiel deutlich abgeschwächt hat. Ich finde es immer auch kein schlechtes Spiel, aber ich würde einen Crazy Picks beispielsweise dann eher auf den Tisch bringen, weil man da eben alle nacheinander gleichzeitig und nicht nacheinander alle Sachen einschätzen muss.
Ja, auch wenn das ich hast das du vom, schon mal gesagt.
Auch wenn ich das vom, also ich finde Crazy Picks ist von dem Schaffungsprozess, wie man die Bilder macht, nicht so cool wie Krakelorakel.
Das kann ich nicht kaufen, Crazy Picks, Simon.
Doch, musst du.
Das sehe ich hier nicht. Nicht hier bei
war
nicht,
oben,
nicht,
ganz
nicht,
oben,
nein, das war Crazy Words.
Ah, okay. Ja, es ist quasi wie Crazy Words, nur mit so Symboliken und Zeichen und so. Zumal bei eBay sonst gucken. Aber das hat eben eine. Du kennst ja Crazy Words.
Ja, nee, kenne ich auch nicht. Nein,
beide. Ich dachte, du hättest das mit mir damals im Spieltreff gespielt. Okay. Dann vielleicht, also ich finde Crazy Words auch besser als Crazy Picks, ehrlich gesagt, aber ich bin halt auch dann eher Wortklauber und nicht der Formenhinleger vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich finde, dass Krakelorakel vieles super macht und mich dieser Mechanismus da tatsächlich rausgebracht hat. Aber ich kann auch, und ich kann verstehen, dass anderen das egal ist.
Ich glaube, dass man da vielleicht noch etwas Besseres hätte haben können, würde ich auch mitgehen. Aber ich finde einfach den kreativen Teil, der ist so cool.
Der ist
daher,
super.
Daher, der schlägt für mich auch alles und daher finde ich, das ist ein super nominierter Titel.
Und das kann ich auch verstehen und dass du das abstrahieren kannst, sagen kannst, ich habe da trotzdem meinen Spaß dran. Das kann ich da absolut verstehen.
Vor allem auch in schnellen Runden, dann bist du da dran und ich finde das schon ganz cool, dass man dann nachher sich auch nochmal drüber unterhält und so weiter. Ja, ach, warum hast du denn das genommen?
Es bringt ins Gespräch.
Dann nimmt jemand irgendwas anderes und dann manchmal realisierst du dann schon, oh nee, Moment, ich war ja auf dem ganz falschen Dampfer, der könnte ja doch das Richtige weggenommen haben. Also ich finde, da sind schon ein paar Sachen dabei.
Ja.
Ich finde jetzt nicht ultra schlecht oder so, ja, aber dass man schon könnte man vielleicht etwas mehr haben. Auf der anderen Seite, als Koop-Spiel funktioniert es, glaube ich, auch sehr gut, mal in großen Runden.
Vielleicht tut es mir auch einfach nur weh, dass Agent Avenue nur auf der erweiterten Liste war.
Dafür haben wir besonders stark gejubelt, als das
absolut. Nochmal erwähnt wurde. Ja. Augenkontakt mit Christian Kudal, er hat sich natürlich gefreut. Aber ist natürlich trotzdem. Mal sehen, vielleicht schafft er es beim Astor.
Was sagst du denn zu Endeavor?
Genau, gehen wir zum Kennerspielbereich rüber. Ich glaube, wir haben Endeavor ja beide am Anfang eigentlich ganz gerne gemocht und haben nach ein paar Partien gemerkt, dass das Spiel schon auch ein enges Korsett hat. Oder ich habe es zumindest auch nach deinen Worten nochmal reflektiert. Und bei mir ist es ja nach, ich weiß nicht, 5, 6 Partien auch ausgezogen, weil ich gemerkt habe, da bin ich tatsächlich nicht die Zielgruppe. Und ich finde das auch wichtig, das jetzt zu betonen, weil meine Kritik an diesem Spiel etwas darüber aussagt, was ich gerne mag. Und das ist auch gut so. Und das ist richtig so. Und meine Hauptkritik, also ich finde Endeavor ein sehr schönes Spiel. Man macht etwas aktiv, man deckt die Map auf. Ich finde, die Jury hat das super in ganz kurzen, knackigen Worten begründet, was dieses Spiel toll macht. Was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass das Spiel ein sehr, sehr enges Gerüst hat, in dem du spielen musst. Du musst je nach Szenario einfach gewisse Sachen anders machen. Es gibt gewisse Leisten, die darfst du nicht vernachlässigen. Und ich werde jetzt nicht sagen, das Spiel spielt dich, weil so ist es nicht, sondern du musst eigentlich herausfinden, es ist so ein bisschen so ein Puzzle, was ist eigentlich jetzt die beste Strategie für dieses Szenario. Aber es gibt dir nicht die Möglichkeit, so zu spielen, wie du möchtest, sondern du hast einfach verschiedene Szenarien, wo du immer unterschiedlich spielen musst. Und ich mag das bei Eurogames einfach gerne, dass ich selber mir aussuche, wie ich heute spiele und die unterschiedlichen Möglichkeiten selber erkunde. Und da gibt Endeavor mir nicht die Möglichkeit für. Ich kann aber anerkennen, dass Leute, denen es vielleicht auch schwerfällt, sich auf eine Strategie festzulegen, dass denen genau deshalb Endeavor gut gefällt. Und ich glaube, dass das deshalb auch ein guter Kennerspiel des Jahrespreises ist, weil es eben kein Expertenspiel ist, sondern es ein einsteigerfreundliches Spiel ist, was dir auch noch dabei hilft, indem es dir quasi klare Ziele gibt in dem Spiel.
Ich würde erstmal sagen, es ist schon eines der komplexesten Kennerspiele. Ich würde auch sagen, ist es noch ein Kennerspiel?
Ja.
Und genau, ich hatte ja die Kritik geäußert, du hast es gerade schon erwähnt. Es ist ja nach wie vor dennoch ein solides Spiel auf jeden Fall.
Ist ein gutes Spiel.
7 von 10 haben wir, glaube ich, beide damals so in die Richtung auch gesagt.
Bleibe ich auch bei.
Würde ich auch bei bleiben. Ich glaube, was halt der Grund für Endeavor ist, es auch einfach so das Gesamtkunstwerk. Also dass du wirklich sagst, wirklich von, es hat einen relativ leichten Einstieg, es wird dann immer komplexer, es baut sich auf durch die Karten, die du bekommst und eben durch die Map, die sich dort aufbaut. Plus in Kombination, was halt wirklich geil aussieht auch, also auch die Tiefsee in Anführungsstrichen, absolut, die du dort aufbaust.
Ja, absolut.
Das hat ja, obwohl es ja
ist
wirklich
optisch, und das finde ich auch schön, dass sie das so gewürdigt haben. Ist optisch toll.
Richtig schönes Ding geworden und hat auch so, obwohl es ja eigentlich nur ein Leistenklettern an vielen Stellen ist, trotzdem ist das einfach unglaublich schön thematisch verpackt worden, weshalb ich das, glaube ich, auch sagen würde, kann man nichts machen und passt jetzt vielleicht überraschend gut auch in dieses Gesamtkonzept, weil man eben mit Bombas das ja schon auch, das wirst du ja nicht leugnen können, eben eher komplexeres Spiel des Jahres genommen hat und dann
in der Range in der,
ist man generell quasi auch hinten beim Kennerspiel quasi auch ein bisschen
hat man auch den Leuten mehr zugemutet.
Auch ein bisschen mehr zugemutet, was ja dann vielleicht overall wieder passt. Daher ja, kann man jetzt nicht sagen.
Kann man schon sagen.
Nee, also kann, nee, man kann nichts dagegen sagen.
Man kann nichts dagegen sagen. Ich finde, ja, genau. Endeavor hat auch eine schöne Spielzeit. Auch das darf man nicht verkennen.
Das stimmt, ja.
Dass man einfach in einer kurzen Zeit auch so ein schönes Kennerspiel. Und ich finde es, also ich habe gehört, dass zum Beispiel der kooperative Modus sehr knackig sein soll. Ich habe es nie Koop gespielt, aber weiß, dass Freunde, die sehr gerne Koop spielen, das auch da auch gut und gerne häufig dran gescheitert sind, während ich das Grundspiel ja dann, es kommt ja immer darauf an, wie gut ist dein Gegenüber. Ich gehe da voll mit. Also ich finde, unter den Nominierten finde ich, das ist ein guter Pick.
Ich habe tatsächlich bei mir in solchen Momenten oft da noch immer den Gedanken, ob ich es nicht doch nochmal spielen muss. Ob ich das eventuell Unrecht getan habe.
Ja. Du hast es doch noch.
Ich hab's noch, ne?
Ja, eben.
Du verkaufst ja nichts. Hier wird nichts verkauft.
Ja. Ich habe es tatsächlich aber auch nur verkauft, weil ich Platz im Regal brauchte ich gedacht habe, es freut sich jemand anders drüber und ich krieg Geld.
Ja, und 7 von 10 würde ich jetzt, also ich verkauf's ja nur nicht aus Faulheit.
Ja, genau. Das ist der Grund. Ich war fleißig,
bisschen,
du nicht.
Ein bisschen Nostalgie doch, also dass ich gerne, also ungern generell Spiele verkaufe, aber gerade so ein Endeavor, das haben wir dann auch in einem bestimmten Urlaub gespielt und so weiter, dann ist das immer so, erinnert man sich so ein bisschen dran. Aber ich werde es, denke ich, nochmal spielen, aber ich hinterfrage mich da super oft und denke, tust du dem Spiel vielleicht doch Unrecht.
Habe ich bei Endeavor tatsächlich genau das gleiche Gefühl, weil ich mir denke, aber dann denke ich mir so,
immer die zwei gleichen Scheißleisten hochklettern.
Nee, das ist gar nicht das, was mich stört. Sondern ich glaube, was ich einfach für mich selber auch klar haben muss, ist, das Spiel macht etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Und dieses enge Gerüst, das ist etwas, was mir an diesem Spiel nicht gefällt. Das ist, ich wertschätze dieses Spiel aber dafür. Also ich finde es super, dass es das macht, weil es Leuten hilft, die genau damit ja vielleicht Probleme haben bei anderen Spielen. Wenn ich jetzt einen Lacerda nehme oder in einem deutlich hochkomplexeren Bereich, dann sind Leute vielleicht ja auch schnell überfordert mit der Offenheit, die Spiele haben. Ich weiß, das ist ja durchaus möglich in der Erstpartie und da bietet Endeavor halt auch so ein kleines Gerüst.
Ja, wobei ich hatte das damals auch schon gesagt, also weshalb ich es auch jetzt eben, ich kann die Wahl verstehen, ich hätte glaube ich, ich hätte offensichtlich eine andere getroffen, aber
natürlich
hätte zum Beispiel finde ich es auch, das kann je nachdem nämlich auch sehr frustrierend sein, weil du das schon, wenn du falsch baust, werden die
auch für mich, ja. Damals, es war für mich frustrierend.
Dann, die anderen haben auf einmal voll die langen Züge und wenn du da ein, zwei Sachen dann doch in einen anderen Weg gehst, dann sagst du, oh, mein Zug ist schon relativ schnell zu Ende. Und du kannst da schon deutlich schlechter aussehen. Ist für mich persönlich immer, ich finde das immer gut, also ich finde auch Spiele persönlich sehr gut, aber ich denke dann immer für diesen Kennerspielpreis, das weiß ich nicht, ob das so die beste Wahl
ist. Aber ich glaube, das ist eher ein Problem von Leuten, die diese anderen Spiele gewöhnt sind. Weil ich habe gegen das Spiel gespielt in dem Moment. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich lasse mich nicht darauf ein, was sie uns vorgeben, sondern ich spiele, wie ich mag. Und dafür wurde ich knallhart bestraft. Und ja, das war frustrierend, genau, das habe ich gelernt. Ja. Und danach habe ich gemerkt, okay, schade.
Ja, du bist so ja Profi. Nicht. Du bist ja Vollprofi, auch besonders im Schlechtspielen. Ne?
Ja, das weiß der Stefan natürlich.
Aber
zieh dich mal warm an für die Fugzart.
Für die Fugzart zurück, genau.
Morgen, ja.
Aber ja, ist kann man jetzt, glaube ich, sagen, ist okay. Ich finde nach wie vor Blumenstraße tatsächlich in dem Segment, also wenn man jetzt ein komplexeres Kennerspiel nehmen würde.
Also Blumenstraße oder Endeavor hätte ich auf einer ähnlichen Stufe auch gesehen.
Genau. Und ich finde Blumenstraße da das bessere Spiel einfach, das mechanisch bessere Spiel.
Ja, aber du sitzt ja nicht in der Jury.
Das ist Stefan. Gott sei Dank.
Und also, das ist auch, genau, ich wollte gerade sagen, das ist, finde ich auch nicht gut. Entschuldigung, wir können nicht schneiden.
Und wie, wir können nicht schneiden?
Ich schneide dann nicht.
Ach bitte.
Journalistische Arbeit.
Ich muss gleich was trinken hier aus der Cola-Dose.
Ja, mach das doch.
Nee, das geht ja nicht, wenn du es nicht schneidest.
Ist genüsslich. Wir machen heute lazy. Heute machen wir, das unser journalistischer Auftrag, Stefan.
Dann mache ich auch keine Kapitelbeschreibung rein.
Musst du ja auch heute nicht. Wir haben ja keinen Smalltalk gemacht.
Nee, ich mach
okay, kommen wir wieder zurück. Endeavor, ja. Kann man abschließend sagen, ein schönes, rundes Gesamtpaket.
Ich hätte zum Beispiel, ich sagte ja gerade, ich hinterfrage mich, ich habe immer bei Faraway auch Angst gehabt, dass ich die, by the way, nochmal kurz bevor wir...
Du hast mich bei beiden Spielen, eigentlich hast du mir die beide so ein bisschen kaputt gemacht.
Ich habe genau, du fandest sie eigentlich gut und haben wir gesprochen und jetzt
hast du sie verkauft. Aber der Punkt ist, du bist es nicht schuld, sondern du hast bei mir eine Reflexion ausgelöst über das Spiel.
Du warst in so vielen dieser Workshops heute drin.
Heute war doch gar kein Workshop da.
Aber
nee, es ist wirklich so, weil ich habe Far Away und Endeavor, bevor wir darüber gesprochen haben, anders gespielt und habe es anders wahrgenommen, konnte aber nicht benennen, warum ich zum Beispiel bei Endeavor dieses Problem hatte, dass mir es nicht so gut gefallen hatte, wie ich wollte. Und du hast mir da schon bei geholfen, das zu verstehen. Und jetzt kann ich auch vollen Ernstes und voller Inbrunst sagen, das liegt daran, an diesem Gerüst. Das weiß ich jetzt. Ja. Das war mir ja vorher nicht so klar.
Ich habe dir übrigens auch, nur um das nochmal zu bestätigen, tatsächlich nach dem, glaube ich, Podcast mit Nico, den wir hatten, auch, glaube ich, nochmal 20 oder 25 Faraway-Partien online gespielt auf BGA. Nur nochmal, um nochmal zu schauen, wie weit liegt man denn daneben oder nicht. Und generell würde ich schon sagen, ja, es ist tatsächlich genau das.
Weißt du, weswegen das lustig ist? Weil es wurde ja auch so vorgestellt als Spiel, was man vorwärts und rückwärts spielt oder eher rückwärts. Und bei einem normalen Spiel ist der Klimax auch am Ende. Im Optimalfall. Ja. Der spannendste Zug ist der letzte. Ja, oder sollte natürlich der letzte sein. Und hier ist der spannendste Zug der erste, weißt du?
Jetzt kommt aber tatsächlich noch ein Argument für die Jury. Und zwar habe ich beide Spiele auf der Arbeit gespielt. Und da kann ich schon sagen, dass den Leuten Faraway eher besser gefallen hat als Castle Combo. Warum? Aber wir haben
Castle
nie als Castle Combo. Ja, also ich vergleiche die beiden Spiele immer sehr. Also für mich sind die auch das, also können wir gleich nochmal.
Die sind nicht gleich komplex.
Aber absolut der Unterschied nicht. Ist minimal. Aber lass warte, lass uns das eben kurz packen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wenn die Gruppe selber nicht mehr als 2-3 Partien spielt und nicht tief in dieses Spiel reintaucht.
Dann ist egal, ne?
Nee, dann ist nicht egal. Fanden die alle auf der Arbeit mit unterschiedlichen Leuten gespielt, fanden die alle Faraway besser.
Aha.
Also die fanden Castle Combo auch gut. Also,
ne?
Genau, aber die Begeisterung war größer bei Faraway. Warum? Wegen dem Kniff. Weil wenn die nur zwei Partien spielen, dann denke ich, alles klar, super, ne? Und dann spielen wir noch eine Runde. Und
dann habe ich gefragt, was
findet ihr besser? Ja, nee, das Castle Combo war gut, aber Faraway war noch besser. Also wenn du nämlich nur mit der gleichen Gruppe wenig Partien spielst, dann ist Faraway immer das bessere Spiel gewesen. Wenn du aber, also meine Hypothese wäre jetzt über einen längeren Zeitraum, über mehr Partien derselben Gruppe, 20, 30, ich kann es jetzt nicht beweisen.
Also ziemlich viele, ja.
Ja, aber es ist ja ein kleines Spiel. Ne?
Ja, also, aber wie viele Leute spielen Castle Combo 20 Mal, wenn sie es nicht online spielen?
Aber ich finde, so ein Spiel,
über ein Jahr verteilt bestimmt.
Und ich würde jetzt so weit gehen, wenn das ja ein nominiertes Spiel eben hier bei diesem Preis ist, sollten es alle auch irgendwo mindestens in dieser Region ja gespielt haben, weil da hätte ich jetzt Und da hätte ich jetzt haben wir mehrere Klammern gleich aufgemacht, weil da hätte ich nämlich auch einmal gesagt, dass es auch diese Anforderung geben sollte an die Leute, das auch extremst oft zu spielen, weil das ja auch ein Qualitätssiegel ist, diesen Pöppel da drauf zu haben.
Ja, wobei
in Form
man das
von,
sagen muss,
das hält sich auch über viele, viele Partien.
Aber das ist ja das, was Sie auch sagen. Die Replayability ist wichtig. Und ich möchte das aber auch an die Szene nochmal insgesamt, an die Kritikerszene auch zurückgeben. Und auch sagen, das war ja auch so etwas, was man durchaus mal ansprechen kann, zu sagen, wir brauchen nicht immer nur Ersteindrücke, sondern wir brauchen fundierte Meinungen, die auch sich nach mindestens zwei Partien erstmal tragen. Wir sind ja relativ transparent auch, wie lange wir Spiele gespielt haben und wir quälen uns teilweise ja auch durch. Und auch nach der Partie Flip 7 hatte ich
immer Ärger vom Simon, wenn ich zu wenig gespielt habe.
Ja, aber nach der Partie Flip 7 hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber ich dachte, wenn ich drüber spreche, ich kann hier nicht nur eine Partie haben. Und das ist schon auch ein Anspruch, den man an sich selbst hat. Aber das ist auch jetzt nochmal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, wo warst du gerade? Wo haben wir dich?
Ja, wir haben jetzt einmal... Na, Faraway
also
generell.
Faraway und Castle Combo.
Auf jeden Fall hat
ich wollte
besser.
Dazu, ich wollte ja beipflichten.
Warte, lass uns noch Castle Combo kurz packen, aber ich wollte nur kurz sagen, ich weiß es nicht, da müsste man den Nico nochmal fragen, aber so wie ich das wahrgenommen habe, auch aus den Gesprächen jetzt, dass sie ja eben schon dann auch mit den Gruppen nicht öfter spielen und ich daher schon nachvollziehen kann, dass in diesen Gruppen dann Faraway eher das dominierende oder besser ankommende Spiel ist.
Aber wenn die Jury das ja 20 Mal spielt, ist ja egal mit welcher Runde, ist meine These.
Ja, da sind wir jetzt nämlich beim anderen Punkt von der Kritik, wenn man so möchte, dass sie ja auch gerade jetzt nochmal explizit hervorgehoben haben, auch an diesem Wochenende, dass sie ja so viel Wert darauf liegen, wie gut das in anderen Gruppen funktioniert. Und da wäre jetzt wieder meine Frage, ja, wenn das denn das eigentliche Ziel ist und es gar kein Kritikerpreis mehr ist, weil dann würdest du dir das Leben ja einfacher machen, und sagen, es ist ein Kritikerpreis, ich habe das so und so gesehen, das ist meine Meinung. Aber sie betonen sehr stark, dass es ja eben ein Preis ist, der für die Allgemeinheit gilt und dass sie das in vielen Gruppen testen. Und dann hätte ich gesagt, ist dann nicht aber eine andere Methodik gefragt? Also müsste ich dann nicht eher, weil da gibt es ja keine. Also da gibt es ja keine in Form von, okay, wir haben jetzt genau analysiert, wie wir unsere Gruppen, wie viel Prozent männlich, wie viel Prozent weiblich, in welchem Unterschied.
Zu wissenschaftlich.
Genau, ich wollte nur sagen, das gibt es nicht. Und dann wäre das aber dann nicht ein anderer Approach, den ich mehr in die Richtung gehen müsste, wenn
glaube
ich das
nicht.
Denn machen wollte.
Glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die, also ich vertraue den Personen in der Jury, dass die diese Expertise haben. Und dass diese Schön ASMR. Ich vertraue den Jurymitgliedern, dass sie diese Expertise haben und dass sie das auch differenzieren können.
Das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun. Das hat ja wirklich einfach, also wenn ich sage, ich habe den Anspruch.
Natürlich wird da eine eigene Meinung mit reinspielen. Auch wenn sie
sagen, es ist so ein Mischmasch halt.
Für mich ist das okay, weil wenn nachher dann ein Bombast das gewinnt, weil es offensichtlich überall super ankommt und ein Flip 7 nicht gewinnt, ist das für mich in Ordnung. Also, das klingt jetzt auch wieder, als hätte ich die ultimative Meinung. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Ich glaube, was du meinst, oder worauf du hinaus willst, ist far away auf der Liste, weil Leute das nicht mehr als 5-mal mit den Jury-Membern gespielt haben. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo du sagst, aber ich würde da vehement gegensprechen, weil ich stimme dir zu, Castle Combo und Far Away hat genau diese Faszination. Castle Combo wird nach 5 Partien oder 10 Partien nochmal wirklich viel besser, während Far Away nach 5 Partien eher absinkt. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, jemand, der ein Spiel kauft, der möchte in der Erstpartie ein schönes Erlebnis haben. Und er möchte und du kannst also, nicht sagen, du kriegst den Pöppel und nach der 5. Partie, das ist Castle Combo nicht. Castle Combo macht in der 1. Partie Spaß. Ich habe es letzte Woche auf der Arbeit nochmal mitgehabt. Wir haben direkt, ich weiß nicht, 6 Runden, glaube ich, gespielt. Mein Klient war begeistert. Ich find's nach wie vor fantastisch. Und da war eine Motivation da, auch ein Sog. Aber ich sehe, dass Spiele da auch manchmal unterschiedlich sind.
Im Endeffekt habe ich auch gerade gesagt, also ich erkenne dann ja auch selber an, dass die Begeisterung dann eben bei den Gruppen auf der Arbeit bei mir, dann siehst du ja schon, okay, die Leute, das ist vielleicht nochmal anders. Da würde ich sagen, da zählt das Argument ja schon, zu sagen, okay, ich bin da vielleicht zu tief drin, zu verkopft, was auch immer. Und den Leuten gibst du hin und die haben zumindest in den ersten 3-4 Runden mit einem Faraway eben deutlich mehr Spaß als mit, also deutlich, aber mehr Spaß.
Ja, aber das darf man ja auch nicht leugnen.
Es sind im Endeffekt ja beides gute Spiele. Für mich jetzt Castle Combo das bessere, aber...
Ja, für mich auch, aber das ist auch wieder persönlicher Geschmack. Ne? Das ist immer persönlicher Geschmack.
Ja, also das... Ja und nein, also ich versuche es ja auch immer mit ein paar Sachen zu begründen in Form von, dass ein Faraway ja eben diese mangelnden Optionen am Ende hat. Und natürlich, das ist natürlich recht, das ist natürlich
eine game-mechanische Sache, die du bemängelst. Ja. Vielleicht finden es andere genau deshalb toll.
Ja, kann ja absolut. Sein, ne? Und du hast genug Varianz und Glück noch drin und dann ja auch noch ein paar du hast ja auch nicht gar keine Entscheidung, das sage ich ja auch nicht. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Du hast ja trotzdem dann irgendwie, dann kommt keine passende Karte und dann musst du gucken, was ist das kleinere Übel.
Die Wichtigkeit ist ja auch eher, identifiziert man sich mit diesem Gedanken, ja oder nein? Und das ist ja nachher die Entscheidung. Und ich habe mich mit diesem Gedanken identifiziert und habe gemerkt, okay, ja, du hast da einen Punkt. Und da ist natürlich auch, wie bewerte ich diesen Punkt? Wir sind ja auch bei Krakel-Orakel nicht der gleichen Meinung in der Bewertung und trotzdem kannst du den Punkt mit der Wertung ja anerkennen, dass das, dass mir das nicht gefällt. Aber du bewertest ihn anders. Ich glaube, das ist
jetzt
ganz wichtig.
Ist das Interessante, erklär mir, warum beide Spiele in der unterschiedlichen Kategorie sind. Ich sag nicht, Faraway ist ein kleines bisschen...
Faraway hat einfach einen völlig verkopften Mechanismus mit dem Vorwärts-Rückwärts. Wenn du Leuten, die noch die vielleicht vorher Skippo gespielt haben oder wenig gespielt haben, jetzt erklären musst, wie sie rückwärts spielen, bevor sie eigentlich gelernt haben, wie sie so ein Spiel vorwärts spielen, das funktioniert nicht. Und deshalb ist Faraway da in der völlig richtigen Kategorie, während Castle Combo, auch wenn du vielleicht in der ersten Partie nicht so viele Punkte machen kannst, deutlich weniger frustrierend ist, wenn du schlecht spielst.
Oh, ich auf BGG einen Unterschied von 0,1, by the way.
Ja, gut, aber das Gewicht. Sind natürlich auch Leute, die viel spielen. Das ist halt.
Aber es geht um die Entfernung, ne? Also, die ist halt minimal dort zumindest.
Also, ich sag's mal so, ich habe bewusst Castle Combo ausgewählt, um es mit meinem Klienten zu spielen und nicht Faraway.
Genau, wegen dem Twist auch.
Wegen der Komplexität durch den Twist.
Ja, da musst du dich reindenken können.
So ist es. Also so rein von den Regeln her wäre das ähnlich gewesen, aber es ist spieltiefentechnisch einfach deutlich anspruchsvoller, es zu durchschauen.
Ja, also ich sage halt nicht deutlich anspruchsvoller. Es ist ein kleines bisschen mehr.
Es ist so viel mehr, dass es in keinen Bereich fallen kann, für mich.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, in dem Fall glaube ich schon.
Ja.
je mehr ich drüber nach, es ist vielleicht genau diese fine line, also diese knappe Grenze,
genau,
wo man
irgendwo
jetzt
muss sie
zwischen,
ja sein.
Zwischen Kennerspiel und Spiel des Jahres trennen würde. Das ist okay, ja.
Ja, das ist doch schön. So ein schöner Satz.
Ja, ich habe noch, wir haben noch ein Spiel, das würde ich trotzdem noch gerne erwähnen, weil ich
Neuland.
Da auch Neuland, ja. Weil ich da erstmal wieder dankbar bin über die Jury, weil ich das nach wie vor immer noch gerne spiele einfach. Also mir gefällt das bisher sehr gut. Es hat eine Schwäche, weshalb ich denke, es hätte vielleicht auch nicht nominiert sein sollen.
Aha, das war die Schwäche.
Also ich finde, das Puzzeln auf meinem eigenen Board, das hat zu viele auch Nicht-Entscheidungen. Ja, also sind wir wieder bei dem Thema. Da sind zu viele Sachen, die klar sind, wo ich sie hinlege. Also da hätte ich mir eventuell irgendwie das ein bisschen mehr Varianz. Du hast ja nur die Varianz durch die drei Häuser, die du dir aussuchst, mhm. die eben anders bedient werden jedes Mal. Aber sonst gibt's einfach zu viele Sachen. Alles ist klar, das geht dann eigentlich dahin. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, das kommt jetzt vielleicht auch von jemandem, der dann sich sehr viel mit dem Spiel beschäftigt, dass aber das Puzzle auf dem Board, das ist trotzdem cool, aber ein paar der Teile, da hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht Puzzeln hier und da noch gewünscht.
Und
ich finde es super, aber
ja,
trotzdem.
Ich glaube, den Punkt, den du da hast, der ist legitim. Aber denjenigen, die das jetzt als Kennerspiel des Jahres neu kaufen, denen ist das, glaube ich, nicht bewusst und auch nicht wichtig genug.
Ja, es kann ja aber auch nicht immer die Ausrede sein, ne? Dass also man sage, dass die Leute, die das kaufen, die merken das gar nicht. Und für die ist auch Faro.
Nein,
okay,
aber die,
wenn
nein, pass auf, die merken
so
das nicht nur nicht, sondern die möchten das selber erfahren und erstmal selber herausfinden. Weil du spielst sehr viel. Auch, du bist ja bis zum Expertenlevel hoch. Wenn du jetzt mal jemanden nimmst, der hat nur Dorfromantik gespielt, als Spiel des Jahres beispielsweise, und denkt sich jetzt, ich gehe einen Step höher. Der muss ja erstmal 5, 6, 7 Partien spielen, bis er überhaupt versteht, wie er vielleicht gut puzzelt. Ohne den jetzt als dumm zu bezeichnen.
Nein.
Ja, aber man muss ja das Spiel erstmal so ein bisschen durchschauen.
Ja, richtig. Und jetzt sind wir wieder, das war ja gerade ein kleiner Kritikpunkt, generell, und das jetzt verwässert wieder die Kritik, dass ich eigentlich das Spiel feiern möchte. Ich finde es erstmal super schön, dass auch wieder mal hier ich auf ein Spiel aufmerksam gemacht wurde durch den Kennerspielpreis. Und das macht, das Spiel selber macht ja wirklich sowas Schönes, dass du nämlich diese zwei Sachen hast, dieses Puzzle und dann eben das Element, was ich ja immer verlange, die Interaktivität. Und die ist natürlich super und das ja habe ich tatsächlich auch jetzt online
innovativ
sehr oft zu dritt auch gespielt. Da mag ich das auch sehr gerne. Da passiert noch ein bisschen mehr. Finde ich sehr schönes Ding einfach. Du bist am Überlegen, wann setzt du die Joker ein? Wo willst du hin? Was machen die anderen? Wo kann ich jemanden vielleicht noch was verbauen? Ah, dem fehlt noch ein Haus, das kann ich da wegnehmen. Ach, finde ich sehr gut. Sehr gutes Spiel. Frag mich immer so ein bisschen, ja, ist es jetzt das, ist es jetzt eins der drei besten Kennerspiele des letzten Jahres? Das weiß ich nicht.
Ich glaube schon. Also ich fand generell den Kennerspieljahrgang deutlich schwächer als jetzt zum Beispiel auch 2023, was wir ja besprochen hatten letztens. Und ich mag auch Far Away vor allen Dingen für diese Interaktion und die Puzzle-Mechanik. Stimme dir aber auch zu, dass das Spiel sich für mich auch relativ schnell abnutzt. Also nach 5 Partien habe ich erstmal jetzt kein Bedürfnis mehr, es nochmal weiter auf den Tisch zu bringen. Für viele Leute, die würden jetzt sagen, okay, krass, du hast es schon geschafft, 5-mal auf den Tisch zu bringen. Ich spiele halt nicht so viel im Jahr. Absolut fair point. So, und es ist ein Kennerspiel. Natürlich hat es nicht den Anspruch, jetzt sich über jede Partie zu verändern. Und ich find's gut, dass es auf der Liste ist. Für mich ist es auch eine 7/10. Ich find's ein schönes Ding und ich find das toll, dass die Jury das auszeichnet und wir das nie auf dem Schirm hatten. Das ist auch, es, da muss ich mich auch hinterfragen. Wie konnte uns das durchgehen?
Was,
ganz ehrlich.
Ja, was,
nee, ganz ehrlich.
Weiß
es ist,
ich nicht. Nein.
Also das war ein Spiel. Als ich gehört habe, worum es geht, habe ich gedacht, krass, warum habe ich das nicht mitbekommen?
Ja,
da bin ich die Zielgruppe. Ich will es sofort haben. Ich will ein Puzzlespiel mit Interaktion. Warum weiß ich davon nichts?
Aber das ist ja nicht unsere Schuld. Also das ist ja nicht. Also
vielleicht
das
schon
ist, noch nein, bisschen. Das ist wirklich nicht unsere Schuld. Also dafür fehlt. Also okay, vielleicht. Wir sind ja schon sehr aktiv und immer.
Meinst du, da war jetzt Marketingfehler vielleicht? Weiß ich nicht.
Ja, also ja, und ich finde es auch jetzt nicht schlimm. Also,
nein, ich finde es. Nein,
schlaft da jetzt auch schon wieder nicht schlecht. heute
ja, Nacht. Du, ich sehe dein Bett hier und ich kann mir vorstellen, wie viele Kissen sind das? Fünf? Alter, die hast du nicht mitgebracht auf jeden Fall, aber nee, crazy.
Hotelkissen sind immer doof eigentlich, oder?
Keine Ahnung. Bei meinem Kissen hat nicht mehr in den Koffer gepasst.
Ich habe kein Kissen mitgebracht.
Nee, ich bringe sonst immer mein Kissen mit, aber jetzt hat es nicht in den Koffer gepasst. Ich habe ein sehr gutes Kissen tatsächlich. Bist du nicht zufrieden?
Nee, ich schlaf sowieso automatisch immer gut. Also ich schlaf nie schlecht, aber ich liege nicht gut. Also kurz vorm Einschlafen denke ich mir, alles nicht bequem, aber dann stört es mich nach dem Einschlafen kein bisschen mehr.
Und schon gar nicht die Gedanken dann um Neuland, um wieder den...
Die sowieso
den seltsamen
nicht.
Bogen zu spannen, verzeiht es uns heute. Wir haben auch wirklich Schlafentzug ein bisschen. Wir haben ja auch nicht nur uns kritisch mit Sachen auseinandergesetzt, wir haben ja wunderbare Sachen gespielt.
Ja.
Wunderbare Sachen, über die wir natürlich noch nicht sprechen können, weil wir die meisten Sachen nur einmal gespielt haben.
Machen wir morgen.
Also für euch nicht morgen, ne? Logischerweise. Aber das fand ich übrigens auch total toll. Ne? Also die Range an Spielen, die auch dann gespielt wurde, war auch wieder riesig. Ne? Und man merkt einfach, dass alle das mit Leidenschaft machen.
Ja, ich habe endlich meine erste Partie Blood on the Clock Tower gespielt. Ich habe die Vermutung, die zweite wird ein bisschen dauern, bis ich da wieder die Chance bekomme. Aber man hat mich schon eingewiesen in die Möglichkeiten, es online zu spielen.
Ja, und es gibt Leute, die das sehr, sehr gut online scheinbar auch moderieren und machen.
Ja.
Gibt eine große Community da. Und vielleicht muss ich mich beim nächsten Brettspielwochenende auch dazu durchringen. Gibberas habe ich gespielt. Da würde ich mich sogar wagen, nach einer Partie sogar was zuzusagen, weil das ein Spiel ist, das man eigentlich erstmal nur einmal spielt. Ja, tolle Sachen. Also, fantastisch. Will ich jetzt nicht drüber sprechen? Ist ja keine Gespielt-Folge hier. Es war ein schönes Wochenende, es war toll, viele neue Leute auch kennengelernt zu haben.
Und wir reden nie wieder über Spiel des Jahres. Das haken
wir
bis nächstes Jahr. Also dieses Jahr nicht mehr, das haken wir jetzt hiermit ab. Vielleicht haben wir nochmal den einen oder anderen Titel. Ich habe nämlich noch einen Titel aus der Empfehlungsliste vom Kennerspiel, den werde ich nochmal in der Gespielt-Folge besprechen. Brauchst du jetzt nicht raten, welcher das ist.
Ich überlege ja, aber mein Kopf ist leer.
Schauen wir da mal.
Mein Kopf ist gerade wirklich leer. Wir müssen viel noch über Spiele sprechen.
Und
auf
jetzt
jeden Fall.
Gehe ich in dieses hervorragende Bett.
Und ich laufe erstmal zurück zu meinem Hotel.
Schon gut. Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, oder? Simon, ich danke dir. Es war ein schönes Wochenende.
Es war wunderbar.
Bis bald.
Bis bald.